dann haben wir diese Geschichten so ein bisschen geteilt und dann sagte einer, heute ist der erste Tag in meinem ganzen Leben, wo ich keine Angst mehr haben muss. Nur für diesen Menschen hat sich das Ganze gelohnt.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Linda, Psychologin und Coach. Und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die uns mitnehmen in ihre innere Welt. Sie lassen uns in ihre Köpfe schauen. Mal sind es extreme Lebensläufe, die schockieren und begeistern. Und mal ist es ein Gespräch eines Normalgestörten, so wie du und ich. In dem du dich vielleicht wiederfindest und froh bist, dass endlich mal laut ausgesprochen wird, was sonst unter der Decke von Scham begraben bleibt. Heute treffe ich Jens Ehebrecht zum Sande. Eigentlich beginnt Jens auf Wunsch seiner Eltern eine Lehre als Konditor. Die Allergien zwingen ihn allerdings zum Aufhören. Aufgewachsen in einem katholischen Haushalt und bereits eingebunden in die Gemeinde, entschließt sich Jens, als Religionspädagoge Gemeindereferent zu werden. In dieser Zeit begleitet ihn bereits das Gefühl, anders zu sein. Kurz vor Ende seines Studiums gesteht er sich ein: Ich bin schwul. Ein rotes Tuch in der katholischen Kirche. Queersein ist nach Äußerung des Vatikans eine schlimme Abirrung, gegen das natürliche Gesetz, eine geistige Verirrung. In der Dokumentation »Wie Gott uns schuf« outen sich 100 Gläubige im Dienst der katholischen Kirche. Sie wagen gemeinsam den Schritt an die Öffentlichkeit. Sie alle sind queer und erzählen vom Kampf um ihre Kirche. Ein andauernder innerer Konflikt. Ein tiefer Glaube, eine sexuelle Orientierung, die zur eigenen Wahrheit geworden ist, und eine Institution, die dich als queeren Menschen als pathologisch bezeichnet. Wie war das für Jens?
Also erstmal, glaube ich, so mein erster Impuls war, boah, dann muss ich das irgendwie verklemmen oder das darf keiner rauskriegen. Also ich habe das jetzt irgendwie für mich erkannt, aber das darf nie rauskommen, weil dann bin ich ja gleich mein Job los. Also das war echt so schlechtes Timing, kann man jetzt ein bisschen flapsig sagen. Ich gehe so auf die Endphase des Studiums zu, bin mit der Kirche, in dem Fall das Bistum, im Gespräch, wo ich dann irgendwie hinkomme. Und dann ist das bei uns so, also nach dem Studium läuft man nochmal so eine dreijährige Ausbildung. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie ein Referendariat. Also wo man quasi nach dem Studium nochmal 3 Jahre in so einer Berufseinführung ist mit tausenden von Prüfungen. Also wo nicht klar ist, Studium ist zu Ende, ich kriege einen Job und dann bin ich da gleich. Das heißt, ich wusste, ich stehe auch irgendwie unter Beobachtung. Ne?
Ja.
So, also war natürlich mein Muster erstmal, falle ich mal nicht mit diesem Thema auf, sondern zeigt denen erstmal, dass ich ein super Mitarbeiter bin. Und habe dann natürlich schon gemerkt, ich kann mir dieses Thema Sexualität ja nicht irgendwie wegbeten oder so.
Das ist ja ein menschliches Bedürfnis.
Und hatte jetzt irgendwie null Plan, wie soll denn das gehen? Ich kannte auch sonst niemanden in der Kirche. Ich habe wirklich auch da immer noch gedacht, ich bin irgendwie alleine damit. Mhm. Und dann kriegt man ja so nach und nach mit, nee, man trifft andere, die einem da irgendwie begegnen, wo man dann so denkt, na, die ist aber auch irgendwie, oder der ist jetzt, entspricht jetzt vielleicht auch nicht so ganz dem Bild hier. Und dann kommt ja noch dazu, dass man dann auch nie so richtig weiß in der Kirche, wem kann ich mich denn jetzt anvertrauen? So dieser Schritt von meinem eigenen inneren Coming-out hin zu dem, was man so vielleicht nach außen sagen würde, so jetzt ist irgendwie im Familienkreis oder Freundeskreis, das hat dann noch mal ein paar Jahre gedauert. Also mir jedenfalls ging es so, dass ich dabei auch immer gedacht habe, ich muss eigentlich die Leute, die mir am nächsten stehen, meine Freundinnen, Eltern, Geschwister, also ich belüge die irgendwie. Mhm. Also jetzt nicht aktiv, aber ich zeige denen ja was sehr Wichtiges von mir nicht.
Mhm, so. Du klammerst einen Teil aus.
Genau, ja. Also ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff suizidal, aber also es war besonders krass vielleicht so in der Altersspanne von 16 bis 18, wo ich wirklich gedacht habe, vielleicht wäre es echt besser, ich wäre tot. Mhm. Nicht in dem, dass ich das jetzt irgendwie, glaube ich, aktiv einen Suizidversuch gemacht hätte, aber so dieses Gefühl, das ist nicht irgendwie zu leben.
Mhm. Das hat sich so aussichtslos dann angefühlt.
Genau, und also ich habe dann wirklich lange gebraucht, um mich erstmal natürlich nur bestimmten Personen anzuvertrauen und dann, nachdem da eigentlich, wie so oft natürlich, so Feedbacks kamen, ja, das haben wir uns irgendwie eigentlich immer schon gedacht oder in den meisten Fällen hat das jetzt nicht die Freundschaft beeinträchtigt, wo ich im Nachhinein natürlich dann denke, warum habe ich da jahrelang eigentlich das vor mir hergeschoben oder das ausgeklammert oder so viel Angst gehabt? Also Angst ist echt ein Riesenthema. Und was hat man da auch sozusagen an Lebensenergie gelassen? Ne? Und dann kam sozusagen die nächste Phase, okay, jetzt irgendwie ist für mich klar, ich kann hier nicht so ein Doppelleben führen. Also habe ich dann so Schritt für Schritt ausprobiert, wie das gehen kann, in der katholischen Kirche hauptberuflich zu sein. Und dann in so einem Beruf ja auch zumindest in der Stadt, wo man ist, auch so eine mehr oder weniger öffentliche Person zu sein. Also man ist ja auch im Privatleben, wenn man einkaufen geht, wissen die, ah, das ist der Herr Ebrechts im Sande von der Gemeinde sowieso. Oder so. Ich war da in Kiel ja schon tätig, ist jetzt auch kein Dorf, aber da kann man jetzt nicht irgendwie im Verborgenen, also Privat und Beruf trennen, sondern da ist man 24 Stunden eine öffentliche Person. So. Und in dem Moment, wo dann klar war, es kommt vielleicht auch so eine Dimension wie Partnerschaft in mein Leben, dann gibt es ganz viele so Alltagsfragen. Also wie mache ich denn das, wenn ich jetzt mit meinem Freund, was weiß ich, einkaufen gehe und treffe dann da irgendwie 10 Leute aus meiner Gemeinde und die sehen uns dann da und fragen sich auch, wen hat der denn da bei sich?
Ja.
Und da gab es viele solcher Situationen und irgendwann so ein paar aufmerksame Leute haben dann natürlich auch geschnallt, was dann ist. Und da war so eigentlich überwiegend immer so das Gefühl, das ist jetzt auch gar kein Problem für die Leute eigentlich. Aber man kann da nicht drüber sprechen und es gibt so ein Tabu und es ist nicht besprechbar.
Ja. Das heißt, es war gar nicht jetzt eine direkte Ablehnung von Menschen, denen du dann begegnet bist und die das dann gesehen haben, sondern es war eher das Problem, dass es, wie du sagst, nicht zu besprechen ist und dass es nichts ist, was man öffentlich thematisieren kann und wo dann diese Blase des Drucks platzt.
Genau, das war vielleicht sogar noch stärker das, was ich so im Vordergrund wahrgenommen habe. Also dieses, es ist etwas Wesentliches von mir, ist nicht besprechbar. Und das muss ich vielleicht noch mal ein bisschen deutlich machen. Also in diesem Beruf, in dem ich da tätig war, damals war ich noch wirklich ja in der Gemeinde tätig. Hatte so einen Schwerpunkt in ja, Kinder-, Jugend-, Familienarbeit und so. Hatte also mit ganz vielen Leuten da Kontakt. Und so die Arbeit ist ja in der Kirche schon sehr stark davon geprägt, dass man auch sehr wichtige Dinge miteinander da teilt so, und auch sehr stark mit seiner Person da agiert. Und das war eben immer so das Gefühl, ich begleite hier Leute, Menschen durch wichtige Stationen ihres Lebens. Da entsteht eine große Nähe und ich muss aber immer, was mich als Person ausmacht, zurückhalten.
Kann's gar nicht so richtig echt sein.
Und denn so absurd, gleichzeitig begleite ich aber Menschen darin, dass sie echt sein können. Und das ist ja irgendwie ein totaler Spagat. Und dann kam dann, also für mich ist sozusagen in dieser Geschichte immer stärker so ein Aspekt von, ich würde mal sagen, Wut stärker geworden. Und dieses Gefühl, das ist irgendwie nicht gerecht. Und auch total absurd für die Botschaft, für die wir da eigentlich stehen, weil die Kernbotschaft da der Bibel ist, fürchte dich nicht. Und das steht ja irgendwie 180 Grad entgegen dem, was mich gerade beschäftigt. So.
Ja.
Ich habe dann aber auch eben die Erfahrung gemacht, das ist nicht nur mein persönliches Problem, sondern je sichtbarer ich wurde oder je weniger ich die Dinge dann zurückgehalten habe, werden dann natürlich auch Leute aufmerksam, die dann echt ein Problem damit haben. Und es gibt natürlich in der katholischen Kirche, ist ja jetzt wahrscheinlich nicht verwunderlich, auch sehr konservative Leute, die dann das zum Anlass nehmen, das irgendwie zu skandalisieren. Und jetzt ganz konkret, in meinem Fall hat es dann eben Personen gegeben, die mich denunziert haben, also beim Bischof angezeigt haben. Das ist ja sozusagen der Nächstzuständige. Und dann mit so Briefen, also Briefe dahin geschickt haben, wir wissen, dass Herr Ebrechts im Sande schwul ist und wir haben das beobachtet und was weiß ich, da irgendwelche Geschichten hingeschickt haben. Oder mich persönlich mit anonymen Briefen, Anrufen auf dem Anrufbeantworter, also nicht in meinem dienstlichen, sondern auch in meinem privaten Umfeld da drangsaliert haben. Und dann kam was, was auch so typisch zu diesem System der katholischen Kirche gehört. Ich wurde dann da einbestellt bei dem Personalchef. Oder damit konfrontiert, hier liegen die und die Briefe vor. So rein arbeitsrechtlich hätten die sagen können, das ist für uns der Kündigungsgrund und sie fliegen raus. So. Haben sie nicht gemacht, aber es war dann so einmal die Botschaft, ja, sie können das ja sein irgendwie mit dem Schwul, aber leben sie das nicht öffentlich. Sie müssen, also es war jetzt verkürzt gesagt, eine aktive Aufforderung, ein Doppelleben zu führen.
Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt ein Arbeitgeber zu dir und fordert dich direkt auf, ein Doppelleben zu führen, weil ihm deine Lebensweise nicht passt. Ein Leben im Versteckspiel, in der ständigen Sorge, erwischt zu werden. Was in jeder anderen Arbeitssituation unvorstellbar wäre, ist für Jens und für die meisten queeren Menschen in der Kirche traurige Realität. Ganz abgesehen davon, dass dies ein Einschnitt in dein Recht auf Freiheit, Würde und Gleichstellung ist, sorgt es psychologisch für kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz beschreibt einen unangenehmen Gefühlszustand in dir, der dadurch entsteht, dass dein gelebtes Verhalten nicht zu deinen Einstellungen und Werten passt. Das Gefühl eines schlechten Gewissens. Wenn du zum Beispiel rauchst, obwohl du weißt, dass du deinem Körper damit schadest. Die Psyche lässt dir dann zwei Auswege. Entweder du änderst dein Verhalten, sodass es wieder zu deinen Werten passt. Beispiel Rauchen, du hörst auf damit, weil dir der Wert Gesundheit wichtig ist. Oder du änderst deine Einstellung. Ach, Rauchen ist halb so wild. Mein Opa ist auch mit Kippe 93 geworden. Auch dann geht das Gefühl der kognitiven Dissonanz meistens ganz gut weg. In der kognitiven Dissonanz zu verbleiben, ist kein möglicher Weg. Es würde dich von innen auffressen. Für Jens entsteht die kognitive Dissonanz, weil für ihn der Glaube zu Gott und die Kirche ein Ort der wahren Verbundenheit darstellen könnten. Jeder Mensch darf hier so sein, wie er ist. Authentisch, echt, vollkommen in seiner Unvollkommenheit. Glaube ist für Jens ein Gefühl von Zuhause, von Familie, von Zugehörigkeit. Eine spirituelle Ebene von Vertrauen. Gott war für ihn immer eine positive Kraft. Das Wissen, dass Gott ihn so liebt, wie er ist, begleitet ihn. In seinem Verständnis spricht nichts dagegen, als queerer Mensch katholisch gläubig zu sein. Sein Arbeitgeber, die katholische Kirche, sagt etwas anderes. Sie verbietet ihm, authentisch und echt zu sein. Jens hat also zwei Möglichkeiten. Entweder er hört auf, seine Sexualität zu fühlen und eckt damit nicht mehr in der katholischen Kirche an, oder er verändert seine Einstellung gegenüber seinem Arbeitgeber. Er schraubt die Wichtigkeit runter und steht zu seinen Gefühlen für Männer. Und damit nimmt er gegebenenfalls in Kauf, dass er bestraft und ausgeschlossen wird. Wie Jens es schafft, aus diesem Doppelleben auszubrechen, das wird er uns gleich noch erzählen. Doch durch das Outing vor seinem Arbeitgeber wird die Situation für Jens erst einmal noch schlechter.
Es gab Situationen, wo dann dieses Wissen, und ich bin dann ja in so einer Abhängigkeit, also wenn der Personalverantwortliche ein Auge zudrückt, bin ich dem ja was schuldig. Mhm. So. Und das wurde dann natürlich auch versucht zu benutzen. Zum Beispiel, ich sollte dann mal auf eine andere Stelle versetzt werden. Ich wollte da absolut nicht hin. Ich hatte mir mit dem Personalverantwortlichen alle möglichen Argumente hin und her getauscht, warum ich da nicht hingehen möchte und so. Wir waren eigentlich ausdiskutiert und er wollte immer noch, dass ich da hingehe. Und dann kam das, sie in ihrer Lebensform sollten besser das tun, was wir von ihnen verlangen. Oder Jahre später, das war dann fast die krasseste Geschichte, die ich erlebt habe, hatte ich mich auf eine andere Stelle beworben. Das war dann schon in einem Bereich, der nicht mehr Gemeinde war, sondern da ging es um so eine Stelle in einem Bereich, wo es um Begleitung und Fortbildung für Erzieherinnen in Kitas, in Kindergärten ging. Mhm. Und ich hatte da vorher schon so immer mal im Projekt mitgearbeitet und jetzt wurde die Stelle frei und ich war eigentlich von meinem Profil her dafür ziemlich genau der Passende. Und dann war auch das Bewerbungsverfahren gelaufen. Eigentlich war so mehr oder weniger klar, ich soll diese Stelle kriegen. Und dann wurde ich so in so einer Nacht- und Nebelaktion an einem Donnerstagabend oder Freitagabend, es war irgendwie kurz vor Wochenende, ganz aufgeregt aus Hamburg angerufen. Da war ich noch in Kiel, ich sollte jetzt irgendwie kommen, es gibt noch irgendwas zu klären und so. Und ich konnte aber nicht, weil ich ganz viele Termine hatte und habe gesagt, wenn irgendeine Frage ist, das können wir noch telefonisch klären und so. Ich kürze das ein bisschen ab, so. Und dann ging es irgendwie darum, ja, wir haben hier Erkundigungen über Sie eingeholt und wir wissen, dass Sie schwul sind und wir wissen, dass Sie einen Freund haben und das geht nicht und was weiß ich. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber was hat das denn jetzt mit meiner Stelle zu tun? Mhm. Und dann wurde es nicht wirklich formuliert, aber es wurde sozusagen ein Zusammenhang hergestellt. Ja, Sie als schwuler Mann können wir nicht in katholische Kindergärten schicken.
Warum?
Ja, das habe ich auch gefragt. Ich habe gesagt, ich verstehe den Zusammenhang nicht. Und dann kam im Laufe dieses Gesprächs raus, ja, schwul und wenn Sie da mit Kindern, also da wurde sozusagen ein direkter Zusammenhang hergestellt, schwule Männer sind irgendwie übergriffig. Und dann
Richtung hieß, Pädophilie.
Genau, und dann hieß es, ach so, Sie haben einen Freund. Das war dann sozusagen plötzlich ein Pluspunkt. So nach dem Motto, dann ist er ja vielleicht nicht so, also wirklich eine total verquere Geschichte. Und ich merkte in diesem Gespräch, dass das, also es hat mich richtig verletzt und ich bin dann eher in so eine Wut gegangen und habe dann echt den Spieß umgedreht und habe gesagt, Entschuldigung, das Gespräch ist jetzt hier beendet. Hab das dann so benannt, auch dass es hier offenbar eine völlige Unkenntnis gibt, dass Homosexualität und Pädophilie verschiedene Dinge sind und habe dann irgendwie gesagt, es ist jetzt für mich hier Feierabend. Entweder bekomme ich am Montag jetzt diese Stelle oder ich werde hier ganz kündigen und dann werde ich aber diese Geschichte auch öffentlich machen. Und bin sozusagen, habe mir nicht diese Opferrolle dazu schieben lassen, die da irgendwie konstruiert wurde. Und ich glaube, das hat diesen Verantwortlichen da so irritiert, weil die, glaube ich, immer mit diesen Drohgebärden arbeiten und dass da jemand sich nicht davon beeindrucken lässt, sondern in so eine ganz andere Haltung geht. Da hat er, glaube ich, überhaupt nicht mit gerechnet und dann war der total sprachlos und hat gesagt, ja, dann müssen wir das Gespräch jetzt beenden und ich bespreche das nochmal und dann kriegen Sie Montag Nachricht. Und dann kam irgendwie so ein Mail, glaube ich, war es nur, ich müsste es echt überlegen, ist schon länger her. So lapidar wurde mir dann mitgeteilt, Sie haben jetzt die Stelle und dieser Konflikt oder wie man das nennen soll, wurde auch nie mehr thematisiert. So.
Hast du die Stelle denn angenommen?
So, und ich war dann wirklich so, als dieses Gespräch beendet war, habe ich erstmal gemerkt, also nachdem diese erste Wut und Empörung sich so gelockert hat, habe ich erstmal gemerkt, wie das dahinter eigentlich eine totale Verletzung war. Und ich habe am ganzen Körper gezittert und wusste überhaupt gar nicht, wo ich mit meinen ganzen Gefühlen dahin soll und habe dann irgendwie das, glaube ich, einer Freundin erzählt. Und ich war damals in einer Weiterbildung, die so über mehrere Jahre ging, wo dazu auch eine Selbsterfahrungsgruppe gehörte. Und da stand dann irgendwie ein paar Tage später so ein Seminar an. So. Und dann habe ich gedacht, das muss ich da jetzt hinpacken und habe dann diese ganze Geschichte da reingebracht. Und dann haben wir das irgendwie da total intensiv bearbeitet und ich habe alle meine Gefühle sortiert und was weiß ich und war dann relativ für mich geklärt. Und das war im Nachhinein, würde ich sagen, habe ich daraus für mich so einen Befreiungsschlag gemacht, weil mir so klar geworden ist, das war vielleicht nicht nur der stärkste Moment von Kränkung, die ich in meinem Berufsleben erlebt habe, sondern gleichzeitig einer der stärksten Momente von so einer, das lasse ich nicht mit mir machen. Also wo
so eine Energie frei geworden ist
und ein bisschen so ein Knoten geplatzt ist, so dieses, ich bin hier nicht erpressbar und ich lasse mich hier nicht irgendwie zum Spielball irgendwelcher komischen Systeme machen und mit mir nicht.
Ja. Das Fass war dann einfach voll.
Genau, ich war da wirklich kurz davor zu sagen, ich kann auch für diesen Laden gar nicht mehr arbeiten. So, und das habe ich dann nicht gemacht, so, aber es war kränkend und gleichzeitig auch ein Stück befreiend.
Ja.
So.
Ich habe mich gefragt, jetzt wo du das erzählt hast, wo bist du während dieses ganzen Prozesses und auch über die Jahre mit den Verletzungen, mit den Gefühlen hin? Also wie hast du die verarbeitet? War das dann oft die klärenden Gespräche mit Menschen, die dir nahe gestanden haben? Oder wie hast du das ausgehalten?
Also tatsächlich ein riesen Faktor hat diese Selbsterfahrungsgruppe. Ich habe nacheinander zwei verschiedene Weiterbildungen gemacht, die jeweils mit Selbsterfahrungsgruppen verbunden waren. Und ich habe 6 Jahre am Stück in solchen Gruppen verbracht und habe da, glaube ich, alles reingebracht. Irgendwann haben die Leute gesagt, oh, komm doch mal mit einem anderen Thema. aber die haben das sehr geduldig mit mir da durchlebt. Das war sehr, sehr wichtig. Dann habe ich zusätzlich alle möglichen Stunden von Supervisionen gemacht und sozusagen immer wieder für mich sortiert und so. Und tatsächlich, das würde ich schon auch sagen, manches habe ich auch einfach über meine spirituelle Ebene, weil ein Aspekt da drin ist ja auch, sich immer wieder klar zu machen, also nicht in so eine Selbstentwertung zu gehen, also dieses bewertende System nicht so an sich heranzulassen oder andersherum dem was entgegenzusetzen und in so eine Selbstliebe zu kommen. Und als religiöser Mensch hat man dafür ja eine Ressource, weil ich mir das gar nicht selber machen muss, sondern mir das von diesem Gott ja zugesprochen wird. Und das finde ich auch so mit das Empörendste, weil dieses System Kirche da mit der ureigensten Botschaft eigentlich missbräuchlich umgeht. So, also diese Bewertung, auch in der katholischen Sexualmoral, schwule Menschen oder queere Menschen sind in ihrem Lebenskonzept sündig oder das sind deformierte Persönlichkeiten. Also diese Entwertung ist aus meiner Sicht wirklich ein Verrat an der eigenen Botschaft. Und das ist für mich, also wenn man überhaupt mit solchen Begriffen da um sich schmeißen will von Sünde, würde ich sagen, wenn man schon diesen Begriff benutzen möchte, dann ist das System krank und sündig. Und es gibt in der katholischen Theologie den Begriff einer strukturellen Sünde. So, also wo nicht eine einzelne Person irgendwas falsch macht oder so, sondern wo ein System sündig ist, so wenn ich diesen theologischen Begriff mal benutze. Und da würde ich sagen, da sollte die katholische Kirche erstmal auf sich selber gucken, bevor sie das anderen Systemen zuspricht.
Ja, das ging mir ehrlicherweise auch durch den Kopf, als ich mir die Sendung auch in der ARD-Mediathek angeguckt habe und dann von geistiger Verwirrung gesprochen wird oder selbst eine traurige Folge einer Zurückweisung Gottes. Wenn man sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt oder wenn man das Gefühl hat, man steckt im falschen Körper und bis hin zu schlimme Abirrungen oder auch eine Folge einer Krankheit. Wie hältst du das aus? Oder du hast dich ja auch mit ganz vielen Menschen vernetzt. Wie funktioniert das, sowas über sich ergehen zu lassen und gleichzeitig zu wissen, ich bin Teil dieses Systems, es ist mein Arbeitgeber?
Genau, das ist der Spagat. Ich kann es für mich jetzt beantworten. Also ein Teil damit umzugehen ist, das erstmal zu analysieren. Mhm. Also so auf einer theologischen Ebene zu sagen, so das ist einfach schlechte Theologie und da kann man auch wissenschaftlich rangehen. Das ist sozusagen jetzt eher so der Versuch, das irgendwie zu rationalisieren. Ja. Ne? Also, und das ist auch nicht unwichtig, weil da wird ja auf einer theologischen Ebene argumentiert und die Argumente, ich sage das mal in Anführungszeichen, das sind ja alles schwache Argumente. Also die kann man auch theologisch widerlegen. Also wenn da mit Bibel oder so argumentiert wird, in der Bibel gibt es keine einzige Stelle über Homosexualität, sondern die Stellen, die fünf, die es überhaupt nur gibt, die da herangezogen werden, die haben mit dem, was wir unter Homosexualität verstehen, gar nichts zu tun. Da geht es um sexualisierte Gewalt, da geht es um, wenn überhaupt, Sexualität zwischen Personen des gleichen Geschlechts. Aber das hat nichts mit Homosexualität als Identität oder sexuelles Begehren zu tun. Also das kann man relativ leicht entkräften und auch die anderen theologischen Argumente. Und da wird einfach deutlich, es gibt eine krasse Verweigerung, sich auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, humanwissenschaftlichen Erkenntnissen und so weiter auseinanderzusetzen. Das ist so eine Strategie. Die andere Strategie ist, und das wird jetzt mit dem Film und unserer Kampagne deutlich, aus dieser Vereinzelung herauszutreten und sich erstmal zu vernetzen. Also so dieser gute feministische Ansatz bildet Banden und bekämpft das System. Und da gibt es eine große Nähe auch zu der ganzen Thematik der Geschlechterungerechtigkeit in der katholischen Kirche und zu diesen feministischen Ansätzen, weil es ist das gleiche patriarchale System, was diese verquere Sexualmoral aufstellt. Und das ist mit jetzt meine stärkste Erfahrung durch diese Out-in-Church-Kampagne und den Film. In dem Moment, wo wir queeren Menschen aus dieser Vereinzelung raustreten, ist ein Riesenschritt. Das ist quasi der erste Aspekt, aus dieser Opferhaltung rauszukommen und zu sagen, wir lassen uns diese Zuschreibung nicht gefallen. Und als wir die Kampagne entwickelt haben und dann im Gespräch mit den Filmemacherinnen waren, war schon die Frage, welchen Rahmen bekommt jetzt dieser Film oder auch unsere Kampagne? Weil wir hätten auch ganz leicht und berechtigt ja eine Kampagne machen können, wo wir sozusagen die Kirche an den Pranger stellen und alle möglichen berechtigten Vorwürfe machen. Und das haben wir ja in dieser Form nicht gemacht und auch die Filmemacher nicht, sondern wir haben gesagt, wir müssen eigentlich über eine Art Storytelling deutlich machen, wir sind erstmal fast alles Personen, die noch irgendwie mit dieser Botschaft identifiziert sind und auch dann natürlich mit dieser Kirche. Aber klar sagen, die muss ich aber verändern, damit wir da bleiben können. Wir haben trotz allem, sag ich mal, immer noch so einen Restfunken Hoffnung in uns, dass dieses System veränderbar ist. Und das, was ein Großteil unserer Gruppe, glaube ich, so denkt, ist, es ist schon wichtig, dass auch Menschen in diesem System bleiben, um es von innen heraus zu verändern. Und das ist auch so ein Aspekt von Trotz. Also Wut und Trotz haben wir versucht, glaube ich, zu kanalisieren in was Konstruktives. Weil ich auch denke, ich kann total gut die Frage verstehen, warum bleibst du da noch und geh doch. Weil das muss ich mich schon fragen, ob ich nicht auch durch mein Bleiben dieses System mit aufrechterhalte. Und das heißt, wenn ich mich entscheide, da zu bleiben, geht das aber nur, indem ich auch sowas wie ein Stachel im Fleisch bin und nicht einfach dazu schweige, sondern dann in dem System auftrete und sichtbar werde und benenne, was hier falsch ist und mich dafür einsetze, dass es sich ändert. Weil sonst finde ich das auch moralisch schwierig.
Durch die Kampagne Out in Church nimmt Jens seine Situation selbst in die Hand. Hunderte queere Menschen, alle im Dienst der katholischen Kirche, machen sichtbar, wie sie seit Jahren für ihr Echtsein in der katholischen Kirche kämpfen. Wie sie diskriminiert und unterdrückt werden. Die begleitende Dokumentation, wie Gott uns schuf, sorgt für viel Aufmerksamkeit, klärt auf und enttabuisiert, was längst überfällig war. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich unbedingt hervorheben möchte. Um zurück in die eigene Kraft zu kommen, ist eines sehr wichtig. Selbstbestimmtes und selbstwirksames Handeln. Deine Psyche möchte a. selbst bestimmen, was ihr tut und b. möchte sie, dass ihr wirkt. Psychische Gesundheit baut darauf auf, dass du weißt, wie du dein Ziel, aka ein zufriedenes Leben, erreichen kannst. Genau das beschreibt Selbstwirksamkeit. Und das tut Jens. Anfangs war sein Outing passiv. Er wurde geoutet und musste die Konsequenzen unfreiwillig ertragen. Mit der Kampagne Out in Church wird er aktiv. Er bestimmt, in die Öffentlichkeit zu gehen und sieht, welche Wirkung sein Handeln hat, welche Strahlkraft er hat und wie viele Menschen dankbar aufatmen. Natürlich braucht dieser Schritt viel Mut und eine enge Verbindung zu deinem eigenen Kern. Anders gesagt, einen stabilen Selbstwert. Denn die Sorge, ausgeschlossen und geächtet zu werden, könnte deine Psyche anders nicht in Kauf nehmen. Jens spricht davon, dass die Zeit des aktiven Outings für ihn auch eine Phase in seinem Leben ist, in der er beginnt, psychische Baustellen aufzuarbeiten, hinzuschauen. Er lernt sich selbst noch besser kennen. Selbstbestimmtes Handeln baut darauf auf, dass du für dich Entscheidungen treffen kannst und bereit bist, die Konsequenzen zu tragen. Vielleicht sagt jetzt eine kritische Stimme in dir, ja, aber manchmal können wir nichts entscheiden. Dinge passieren einfach. Ja und nein. Denn egal mit welchen Umständen du konfrontiert wirst, es gibt immer einen Einflussbereich, der deinen Circle of Power darstellt. Angenommen, du bist unzufrieden bei deinem Arbeitgeber, weil du mit deinem Chef nicht klarkommst. Deinen Chef wirst du nicht ändern können, das stimmt. Aber du kannst immer Folgendes tun. Change it. Geh aktiv auf deinen Chef zu und suche das Gespräch. Denn nur wer redet, dem kann geholfen werden. Love it. Akzeptiere, was ist und höre auf, dich darüber aufzuregen. Denn das ist Zeit- und Energieverschwendung. Oder leave it. Du kannst jederzeit kündigen und dir einen neuen Job suchen. Selbstbestimmt zu handeln und Entscheidungen zu treffen, braucht ein stabiles Rückgrat. Oft fehlt es uns genau an dieser Stelle. Und wir ziehen es vor, uns weiter treiben zu lassen und darauf zu warten, dass andere Menschen für uns Entscheidungen treffen, über die wir uns dann wieder aufregen können. Willst du dir und deiner psychischen Gesundheit einen Gefallen tun, kann ich dich nur ermutigen, den kurzen Schmerzmoment der Entscheidung in Kauf zu nehmen, als lethargisch passiv zu bleiben und darauf zu hoffen, dass andere es schon für dich regeln werden. Denn jeder Mensch ist und bleibt sich selbst am nächsten. Zurück zu Jens, der mit seinem Projekt nicht nur für sich selbstbestimmt handelt, sondern auch versucht, grundsätzliche Änderungen herbeizuführen. Er möchte das System Kirche aktiv umgestalten. Man könnte der Kirche auch einfach den Rücken zuwenden. Warum macht er das nicht?
Ich kenne ja viele, die in den letzten Jahren oder jetzt auch aktuell die Kirche verlassen, weil sie sagen, ich kann das nicht mehr. Ich habe die Kraft nicht mehr, ich habe die Nerven nicht mehr, ich will das nicht. Das finde ich total respektabel. Also ich will jetzt gar nicht sagen, meines ist jetzt die bessere Entscheidung oder die richtigere. Ich finde, da gibt es auch kein richtig und falsch. Das sind nicht die stimmigen Kategorien. Und ich würde auch für mich sagen, ich kann das auch nicht jetzt als eine generale Entscheidung für mich sagen, sondern fast ist es so, dass ich muss mich jeden Morgen neu entscheiden, in diesem System zu bleiben. Oder es ist immer nur eine Entscheidung auf Sicht. Für mich hat das ein bisschen auch damit zu tun, ich hätte, glaube ich, im Moment zumindest so das Gefühl, wenn ich jetzt gehe, würde ich ja diesem System recht geben. Also an mir ist nichts falsch. Und wieso soll ich gehen? Ist auch meine Kirche und die gehört nicht den anderen, sage ich jetzt mal. Ja, und ich möchte diese Kirche, die für mich auch nicht nur schlecht ist, sondern in der ich auch viel super tolle Sachen erlebt habe, nicht diesen ultrakonservativen Menschen überlassen. Und das ist aber echt eine Gefahr, wo, glaube ich, die katholische Kirche in Deutschland gerade steht. Es ist wie so ein Scheideweg, auf den wir zulaufen, weil so viele gerade, die eher reformorientiert sind, aus guten Gründen diese Kirche verlassen, laufen wir ein bisschen die Gefahr, zu versekten, also zu so einer Sekte oder zu so einer ganz konservativen Kirche zu werden. Und das fände ich persönlich relativ schade. Dann möchte ich da auch nicht mehr bleiben. Also versuche ich natürlich erstmal mit vielen anderen noch irgendwie zu retten, was zu retten ist, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig.
Wie fing das denn an mit der Kampagne? Du hast es eben schon im Nebensatz gesagt, Out in Church ist der passende Hashtag. Erzähl mal, wie der Moment entstanden ist.
Es gab tatsächlich einen Auslöser dafür und das war der 5. Februar 2021. Da schlage ich morgens die Zeitung auf, so mit dem ersten Kaffee. Und mir fällt das Magazin der Süddeutschen Zeitung in die Hand und da war die Aktion Act Out, mit der sich die 185 SchauspielerInnen geoutet haben. Und ich habe das so in ein paar Sekunden irgendwie erfasst, um was es da geht und habe das so durchgeblättert, das Magazin, und war wie so elektrisiert und habe dann gedacht, boah, das ist echt so stark. Das bräuchten wir für die Kirche. Und habe dann ein Foto gemacht und habe das über Twitter, Facebook, Insta auf meine Kanäle rausgehauen mit diesem Satz, das brauchen wir für die Kirche auch. Und dann hatte ich echt im Laufe des Tages ein paar hundert Likes und Kommentare und die waren immer so in dem Tenor, ah ja, cool, du machst das und wann geht's denn los? Dann habe ich einen der Kollegen, der da so mit als erstes schrieb, ein schwuler Priester, Bernd Mönkebischer, habe ich den angerufen und habe gesagt, du Bernd, die wollen alle, dass wir das machen, wir machen das jetzt mal. Also im Nachhinein würde ich sagen, wir sind da ein bisschen naiv dran gegangen, Gott sei Dank, nicht ahnen, was da an Arbeit auf uns zukommt, und haben für 2 Wochen später einfach zu einer Videokonferenz eingeladen. Das war ja so in der Anfangsphase noch da Corona. Mhm. Oder was heißt Anfangsphase? Wir waren jetzt alle mehr oder weniger geübt, dass man Videokonferenzen machen kann. So. Und dann haben wir wirklich erstmal nur unsere Adressbücher durchforstet. Wen kennen wir alles so in der Kirche? Schwul, lesbisch, bi, trans, queer, was weiß ich. Und es gibt natürlich schon lange auch so Netzwerkgruppen, die schon seit Jahrzehnten da ganz tolle Arbeit machen, wo sich lesbische Katholikinnen und schwule Priester und was weiß ich vernetzen. Die haben wir natürlich auch angeschrieben. Und dann waren wir erstaunlicherweise 90 Leute bei der ersten Konferenz. Mhm. Und was da aber auch schon total sichtbar wurde im wahrsten Sinne des Wortes, das hat mit unserem Untertitel dann zu tun, für eine Kirche ohne Angst. Es war nämlich mindestens die Hälfte, würde ich sagen, der Kameras aus. Und da stand auch kein Name, sondern irgendwelche Buchstaben oder sonst was. Weil die KollegInnen sich auch in diesem Kreis nicht getraut haben. Und das hat mehrere Konferenzen gedauert, bis das so nach und nach dann anders wurde. Und dann ist eben uns relativ schnell klar geworden, das ist hier nicht mit so 2, 3 Videokonferenzen getan. Es gibt tausende Fragen und vor allem dieses Thema, wenn wir jetzt gemeinsam uns da outen, mal abgesehen von der Frage, wie machen wir das eigentlich und wer wird unser Medienpartner und wie kriegen wir eine Reichweite, war eigentlich die Hauptfrage, was passiert uns, weil vom Arbeitsrecht her würde das für viele von uns bedeuten, wir riskieren damit die Kündigung oder quasi das Ende unserer beruflichen Laufbahn. Und dann war so eine Frage, wie können wir das möglichst verhindern oder wie können wir uns Solidarität organisieren oder auf was müssen wir uns einstellen? Und dass das jetzt bis heute zumindest eher positiv abgelaufen ist, konnten wir ja vorher nicht wissen. Das heißt, wir mussten uns das schon irgendwie, also ich habe irgendwann so für mich die Losung geprägt, spür die Angst und mach es trotzdem.
Okay, weil ich hätte jetzt gerade gefragt, wie viel schlaflose Nächte hattest du? Wie viel Sorgen waren oder sind in deinem Kopf? Also wohin mit diesen ganzen Unsicherheiten und auch mit möglichen Konsequenzen?
Also ich hatte verschiedene schlaflose Nächte, weil, also das Ganze hat ja wirklich so losgelegt, ohne dass wir uns jetzt groß irgendwelche Strukturen zum Beispiel überlegt haben. Dann haben wir irgendwie nach der 2. Videokonferenz gemerkt, wir müssen uns irgendwie so minimalst organisieren und haben dann so einen Steuerungskreis gebildet mit 8 oder 10 Leuten, die das Ganze so ein bisschen organisiert haben. Und wir haben das Ganze ziemlich basisdemokratisch organisiert. So. Und ich war aber halt ja einer der Mitinitiatoren und auch in dieser Steuerungsgruppe. Es kamen halt immer tausende neue Fragen dazu. Und ich glaube, ich konnte das ein Stück machen, weil ich für mich persönlich mit diesen ganzen Erfahrungen, ich will jetzt nicht sagen durch war, aber jetzt nicht mein eigenes Coming-out dazu durchleben hatte. Von daher hatte ich, glaube ich, diese Kraft zu sagen, ich nehme jetzt mal so ein Stück mit anderen die Rolle, dieses Ding zu leiten und den Prozess zu machen, weil ich bin geoutet. So. Ja. Wir hatten aber eine ganze Reihe Menschen in der Gruppe, die ja wirklich völlig ungeoutet waren bis dahin. Und das sind jetzt nicht irgendwelche 20-Jährigen, sondern das waren KollegInnen, was weiß ich, Mitte 50, Ende 50, Leute, die seit 30 Jahren in irgendeiner Gemeinde arbeiten, Pastor oder so. Also manche von uns, die auch in ihrem Familienkreis nicht geoutet waren, also die sozusagen jetzt wirklich am 24. erst ihr Coming-out hatten. Und bei denen ging natürlich nochmal was ganz anderes ab. Und es gab so einen Moment, da habe ich echt ein bisschen kalte Füße gekriegt. Da wurde ich gar nicht von jemandem aus unserer Gruppe, sondern das war eine Person, die das so ein bisschen mitgekriegt hat. Wir hatten das ganze Jahr ziemlich geheim gehalten. Das war ja Teil unseres Problems auch. Wie schafft man das eigentlich, eine Gruppe zu bilden, wenn man nicht darüber erzählen kann? Und das war so jemand, der so, ich sag mal, so ein bisschen unterstützend, beratend dabei war. Und der hat dann zu mir gesagt, wie wollen Sie eigentlich die Verantwortung dafür tragen, wenn Ihre Aktion rausgeht und am Ende Ihre Kolleginnen alle den Job verlieren, dann sind Sie verantwortlich. So, wo ich dann im Moment wirklich so ein bisschen gedacht habe, oh Gott, was habe ich da jetzt angefangen? Und dann habe ich da, ist das so ein bisschen so an einem Tag mit mir rumgegangen, wo ich gemerkt habe, pff. Und dann habe ich so gedacht, nee, stopp mal. Natürlich habe ich eine Verantwortung, aber das sind erwachsene Menschen und die müssen die Entscheidung für sich selber fällen, ob sie da mitmachen oder nicht. Und ich kann nicht diese Verantwortung übernehmen. Also das wird da gerade auf mich projiziert. Ich konnte das ganz gut reflektieren, glaube ich, und wieder ein Stück von mir weggeben. Aber wir haben es dann in der Gruppe benannt. Also nochmal klar zu sagen, hier muss jede Person, die sich beteiligt, Verantwortung für sich übernehmen. Und das ist ja vielleicht auch sonst im Leben nicht schlecht, wenn man für seine eigenen Entscheidungen Verantwortung übernimmt. Ne?
Soll gut sein, ja, für die Psyche.
So, ist diese auch Teil des Prozesses. Also ich würde sagen, so im Nachhinein, mal abgesehen von der öffentlichen Kampagne, für mich hat das Ganze nämlich immer 2 Ebenen. Das eine ist die öffentliche, auch eher kirchenpolitische Kampagne. Und das andere ist, was wir da so an Empowerment erleben bei den Menschen, die sich beteiligen. Also auch ganz rührende Erfahrungen. Ne? Wenn da jemand mit Mitte 50 oder so seit 30 Jahren im Beruf dann bei uns mitmacht und auch in den ersten Tagen ganz viel positive Resonanz aus seinem Umfeld bekommt. Und dann, wir hatten so eine Videokonferenz am Tag nach dem Film, wo wir auch so ein bisschen gefeiert haben und angestoßen haben. Und da ist es aus manchen einfach so rausgebrochen. Die mussten dann, glaube ich, einfach mal erzählen, was sie so erlebt haben. Und dann haben wir diese Geschichten so ein bisschen geteilt. Und dann sagte einer, das war echt so mein Gänsehautmoment, wo ich dann auch echt Tränen in den Augen hatte, der sagte dann, heute ist der erste Tag in meinem ganzen Leben, wo ich keine Angst mehr haben muss. Oder wo ich das Gefühl habe, ich kann ich sein. So. Und dann habe ich gesagt, und nur für diesen Menschen hat sich das Ganze gelohnt. So.
Ja, wenn dann endlich die Fassade nicht mehr notwendig ist und das bröckeln darf. Und
Ich meine, jetzt sind wir ungefähr 2, 2,5 Monate danach. Jetzt kommt noch die Kehrseite. Ne? Also so nach der ersten Welle der Euphorie ist klar, okay, das System ist halt immer noch so, wie es vorher war. Das hat sich jetzt nicht so schnell verändert wie wir. Und das erinnert mich manchmal so ein bisschen, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdenke an mein Coming Out, da war das auch so. Ich hatte erst so eine super euphorische Phase und dann hat man immer ja trotzdem seine Probleme. Ne? Also es holt einen dann doch schnell wieder ein, das Leben ist ja irgendwie doch das Gleiche wie vorher.
Wie waren denn die Reaktionen von der Kirche?
Ja, da würde ich unterscheiden, weil es gab so die Statements der Kirchenleitungen und die Kirche ist ja mehr als nur Bischöfe. Also was mich wirklich gefreut hat, so in der überwiegenden Zahl, waren das total positive, solidarische Feedbacks. So, und interessanterweise gerade von so aus der Breite der Kirche, also so die ganz normalen Katholiken in den Gemeinden und jetzt nicht die von dem Thema jetzt betroffen sind. Ich mag dieses Wort sonst nicht so, aber ich sag mal, wir hatten ganz viele Mails und Feedbacks und persönliche Nachrichten und so von Leuten, die fingen immer so an, ich selber bin ja nicht schwul oder lesbisch und ich kenne auch eigentlich niemanden und eigentlich ist es mir auch egal, weil das spielt doch für mich gar keine Rolle, ob sie jetzt schwul sind oder nicht und ich finde sie super. Und dann war das oft so, das passt auch nicht zu meinem Verständnis von Kirche. Das hat doch nichts mehr mit der Botschaft von Jesus zu tun, wie hier mit ihnen umgegangen wird. Das war oft zum Beispiel so ein Ding. Und was tatsächlich auch kam, ganz viele Leute haben gesagt, der Film hat mich total berührt. Ich habe da geweint oder ich hatte Gänsehaut oder so. Und das ist, glaube ich, mit ein ganz wichtiger Faktor, dass wir schon auch die Dinge ja deutlich benennen und wir erheben Forderungen und so, aber wir haben ja Geschichten von unseren Verletzungen erzählt und von unseren Diskriminierungserfahrungen oder wir haben etwas sichtbar gemacht, wo ich immer sage, wir haben ja kein Geheimnis enthüllt. Also jeder, der ein bisschen hingeschaut hat, also dass die katholische Kirche ein queerfeindlicher Ort ist, ist ja jetzt kein Geheimnis, das wusste jeder. Wir haben das aber sichtbar gemacht, was vorher ein Tabu war. Und jetzt kann man da nicht mehr dazu schweigen. Und die Kirchenleitung, da habe ich sehr viel Statements gehört, wo ich sagen würde, Vorsicht, 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 da ist echt gerade so ein bisschen Pinkwashing. Da ist auch sehr viel Verlogenheit im Spiel. Also es gab zum Beispiel so Bischöfe und Generalvikare sind quasi so unter dem Bischof so die nächste höchste Stufe. Da waren dann so Statements wie, ja, wir danken der Gruppe von Out in Church, dass sie diese schreckliche Situation so deutlich gemacht haben und wir danken für diese Kampagne und so, wo ich sage, Moment mal, ihr seid die, die das verursachen. Also, ihr könnt euch doch nicht hinstellen und uns dafür danken, dass wir sichtbar machen, dass ihr uns diskriminiert. Also wo ich denke, was versucht ihr hier gerade, also diese Geschichte euch irgendwie zu eigen zu machen.
Als wäre es so eine Enthüllung. So, also ne? Als wäre das jetzt
oder so,
was erst bekannt wird.
Oder in so einem Betroffenheitsgestus. Oh Gott, wir sind ganz betroffen. Wo ich denke, ihr wisst das. Ihr seid die Verursacher davon. Und es hat natürlich auch einige Bischöfe jetzt gegeben, die sich da, ich sag jetzt mal, positiv geäußert haben im Sinne von, die gesagt haben, okay, das ist ein wichtiges Thema und wir setzen uns für Veränderung ein. Und eine unserer, wir haben ein Manifest geschrieben und haben dann auch mal so die wichtigsten Punkte in 7 kurze Forderungen gepackt. Und die dritte Forderung bei uns ist die Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts, weil es tatsächlich, ich würde mal sagen, wir eine Situation haben in Deutschland, dass die Kirche ein Sonderrecht hat, mit dem sie uns diskriminieren darf. So deutlich muss man es mal benennen.
Wie Jens gerade erwähnt hat, ist das Arbeitsrecht nur ein Punkt in dem selbstverfassten Manifest. Weitere Forderungen sind unter anderem eine Korrektur menschenfeindlicher, lehramtlicher Aussagen, auch in Anbetracht weltweiter kirchlicher Verantwortung für die Menschenrechte von LGBTIQ-Plus-Personen. Wie Jens gerade erwähnt hat, ist das Arbeitsrecht nur ein Punkt in dem selbstverfassten Manifest. Weitere Forderungen sind unter anderem eine Korrektur menschenfeindlicher, lehramtlicher Aussagen, auch in Anbetracht weltweiter kirchlicher Verantwortung für die Menschenrechte von LGBTIQ+-Personen. Alle in der Kirche, insbesondere die Bischöfe, in ihrer Leitungsfunktion sind verantwortlich, eine Kultur der Diversität zu schaffen, sodass LGBTIQ+-Personen ihren Beruf und ihre Berufung in der Kirche offen und angstfrei leben können und dabei Wertschätzung erfahren. Die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität sowie das Bekenntnis hierzu, wie auch das Eingehen einer nicht-heterosexuellen Beziehung oder Ehe, dürfen niemals als Loyalitätsverstoß gelten und folglich Einstellungshindernis oder Kündigungsgrund sein. LGBTIQ+-Personen müssen freien Zugang zu allen pastoralen Berufen erhalten. Weiter muss die Kirche an ihrem Riten und Feiern zum Ausdruck bringen, dass LGBTIQ+-Personen, ob alleine oder in Beziehung leben, von Gott gesegnet sind und dass ihre Liebe vielfältige Früchte trägt. Hierzu zählt mindestens auch die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, die um einen solchen Segen bitten. Out in Church sagt außerdem, mit diesem Manifest treten wir ein für ein freies und von Anerkennung der Würde aller getragenes Zusammenleben und Zusammenarbeiten in unserer Kirche. Wir laden darum alle, insbesondere die Verantwortlichen und Kirchenleitungen dazu ein, dieses Manifest zu unterstützen. Stand 24.01.2022. Es wirkt auf mich fast unwirklich, dass diese Forderungen nicht längst schon Realität sind. Leben wir doch im 21. Jahrhundert. Es scheint, als ob die Kirche ein paar Sonderrechte genießt, die in meinen Augen, und ohne dass ich Juristin bin, menschenrechtlich sehr kritisch zu sehen sind. Arbeitgeber, die aus der freien Wirtschaft kommen, müssen hier auf sehr viel strengere Regeln eingehen. Aber was genau beinhaltet momentan nochmal das Arbeitsrecht?
Also es ist so, dass wir in Deutschland eine sehr religionsfreundliche Verfassung haben, die den beiden Kirchen übrigens, nicht nur der katholischen, Selbstbestimmungsrechte einräumt, zum Beispiel beim Arbeitsrecht. Und in der katholischen Kirche ist das jetzt sehr besonders. Da gibt es sogenannte Loyalitätsklauseln und eine sogenannte Grundordnung des kirchlichen Dienstes, die alle Mitarbeiterinnen unterschreiben müssen. Und darin verpflichten sich alle Mitarbeiterinnen, auch in der persönlichen Lebensführung, den moralischen Vorgaben der katholischen Kirche zu entsprechen. So, und jetzt in unserem Fall etwas verkürzt gesagt, die katholische Lehre sagt, gelebte Homosexualität ist Sünde. Du hast ja eben die Dinger da alle zitiert. Das heißt, Mitarbeitende der Kirche, die schwul-lesbisch leben, können gekündigt werden aufgrund dieser Loyalitätsklausel. Und dann ist die Situation so, das ist in den letzten Jahren ein bisschen gelockert worden, dass man gesagt hat, das gilt jetzt nicht mehr für alle Berufsgruppen in der Kirche, aber die, die zum sogenannten verkündigungsnahen Dienst gehören, also damit ist dann gemeint Religionslehrer, Lehrkräfte oder mein Beruf oder Priester oder das ist dann schon Auslegungssache, was gehört jetzt zu diesem Bereich und was nicht. Und dann ist Teil des Problems, dass es natürlich etwas liberalere Bischöfe gibt und konservativere. Und der eine legt es so aus, der nächste so. Das heißt, als Mitarbeitender hat man auch keine wirkliche Rechtssicherheit, weil man immer in so einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Wie legt jetzt dieser Bischof das gerade so aus? So, und in meinem Fall, ich habe einerseits, könnte ich jetzt sagen, immer Glück gehabt. Immer wenn ich da angezeigt wurde, hat der Bischof gesagt, ja, dann wurde ich immer gefragt, sind Sie mit Ihrem Partner, leben Sie nur so zusammen oder haben Sie, damals war es ja noch Lebenspartnerschaft, heute würde man sagen Ehe für alle, weil dann müssten wir Sie kündigen.
Bei der Ehe müssen wir gekündigt.
Ja, weil dann ist ja sozusagen schwarz auf weiß, ich lebe das.
Ah, ja.
So. Dann habe ich immer gesagt, das ist doch total absurd. Sie zwingen mich jetzt, quasi aus katholischer Sicht ungeordnet, da irgendwie zusammenzuleben.
Wilde Ehe.
So wilde Ehe, wo Sie bei jedem Heteropaar sagen würden, das geht aber nicht.
Ja.
Und jetzt sind sie quasi froh, dass ich nicht geheiratet habe. Also da merkt man schon, wie absurd das ist.
Widersprüche so, total, über Widersprüche.
Völlig verlogen. Also vielleicht muss ich noch sagen, es gibt schon länger jetzt eine Bestrebung, dieses Arbeitsrecht zu ändern. Da gibt es auch eine Arbeitsgruppe, die schon seit ein paar Jahren tagt, aber auch nicht so richtig vorankommt. Das war auch mit ein Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen da jetzt nochmal richtig so einen Druck aufbauen. Und das ist tatsächlich passiert durch unsere Kampagne. Also dieses Thema Arbeitsrecht hat dadurch nochmal total den Schub gekriegt. weil jetzt auch so viele außerhalb der Kirche mitgekriegt haben, was da eigentlich abgeht. Also wir haben ganz viele Fragen gekriegt, so wie kann denn das sein, dass die Kirche da so ein Privileg hat und es gibt auch ein europäisches Gleichbehandlungsgesetz und ja. Also wie kann die Kirche denn hier aktiv diskriminieren? So. Das heißt, es steigt auch so ein Druck aus dem politischen Lager und aus der Gesellschaft und das merken die Bischöfe. Und jetzt haben nach unserer Aktion, ich sag mal, die Hälfte der Bistümer signalisiert, okay, wir müssen jetzt im Sommer, wenn diese Kommission tagt, da irgendwie zu einem Ergebnis kommen und müssen diese Loyalitätsklauseln rausnehmen oder verändern. Und es gibt jetzt 7 Bischöfe, bin ich so gut in Mathe, wir haben 27 Bistümer in Deutschland und 7 davon haben die Bischöfe jetzt in einer Selbstverpflichtung erklärt. Meistens ist das ein Brief an alle Mitarbeiterinnen gewesen, wo sie eben erklären, dass sie diese Loyalitätsklauseln jetzt nicht mehr anwenden und sich auch aktiv einsetzen für die Änderung des Arbeitsrechts und sozusagen ihren Mitarbeitern jetzt per Brief versichern, dass man aufgrund dieser Klauseln, also gleichgeschlechtliche Partnerschaft oder das betrifft zum Beispiel auch hetero Menschen, die geschieden sind und eine zweite Ehe eingehen, die konnten genauso gekündigt werden, dass sie das jetzt aussetzen und nicht mehr anwenden.
Okay.
So, also 7 von 27 ist jetzt auch nicht so viel.
Oh, aber immerhin.
Aber ist schon mal ein Anfang. Und jetzt sagen auch die Fachleute, die Juristinnen, es steigt sozusagen jetzt der Druck auf die anderen, weil wenn jetzt schon mal ein Teil der Bischöfe das so erklärt und auch am Ende das Arbeitsrecht ändert in ihrem Bistum, dann werden eigentlich die anderen, die das nicht wollen, vor jedem Gericht damit scheitern, weil dann die Gerichte auch sagen werden, es kann ja nicht sein, dass in Berlin das so ist und in Hamburg so und in München so. Also irgendwie braucht man ja auch eine Rechtssicherheit.
Ist das denn mit den Grundrechten vereinbar?
Ja, ich finde, das ist eine gute Frage, weil ich finde nicht, dass es sein kann, dass es wie so eine Parallelgesellschaft gibt, wo eine Kirche europäische Gesetzesregelungen unterlaufen kann. Wenn es in Europa ein Antidiskriminierungsgesetz und ein Gleichstellungsgesetz gibt, kann doch nicht sein, dass die katholische Kirche das Recht bekommt, das nicht beachten zu müssen. Und ich glaube auch, dass es dafür und gerade nach dem, was wir die letzten Jahre und Jahrzehnte erlebt haben durch diese Missbrauchsgeschichte, die Kirche auch in der Gesellschaft diese moralische Sonderrolle sich nicht mehr nehmen kann. Also wir haben ja nun erlebt anhand dieser Missbrauchsgeschichte, auf wie viel Verlogenheit und auch moralisch diskreditiert sich da die Kirchenführung hat, sodass sie diese Sonderrechte, glaube ich, nicht mehr in Anspruch nehmen kann. Und das merkt man auch, nach unserer Aktion haben sich ja auch aus dem Politischen, aus der Regierung und so weiter Menschen geäußert. An dem Tag, als der Film war, der Justizminister und der Queerbeauftragte der Bundesrepublik. Und beide haben das auch in dieser Weise benannt, dass sie die Bischöfe jetzt aktiv auffordern, das Arbeitsrecht zu ändern. Und ich glaube, dass das auch einige Bischöfe verstanden haben und sagen, wir wären klug beraten, das nicht erst abzuwarten, dass die Politik uns am Ende dazu zwingt.
Aber Wahnsinn, dass es trotzdem möglich war.
Ja, und also ich habe ja rund um den 24. echt viele Interviews gegeben und da waren Journalistinnen, die sagen, ich halte mich schon als Journalistin für echt gut informiert oder ich bin politisch, eigentlich dachte ich immer, ich weiß sowas und das war mir nicht bekannt. Und wie kann denn das sein? Also wo ich denke, auch das ist ja kein Geheimnis, so, sondern das ist, so ist das.
Ja, es wurde wahrscheinlich über viele Jahre geduldet, aus einer Angst, aus einer Unterdrückung heraus und aus einer Sorge, was die Konsequenzen sein könnten, wenn man da offen drüber spricht. Gab es denn in der Gruppe, auch die im Film gezeigt wird, da haben sich ja auch nicht alle persönlich gezeigt, sondern teilweise auch anonymisiert, Reaktionen, die einzelnen Betroffenen gewirkt haben? Gab es da Geschichten? Habt ihr das miteinander geteilt?
Ja, also wir haben gesagt, wenn zum Beispiel jetzt es passiert, dass jemand aus unserer Gruppe aufgrund unserer Kampagne irgendwie zum Beispiel arbeitsrechtliche Probleme kriegt oder da irgendwie unter Druck gesetzt wird, sofort melden. Und wir haben gesagt, diese riesen mediale Aufmerksamkeit, die wir in den ersten Tagen hatten, ist auch ein super Schutz für uns. Ne? Also ich glaube, noch so ein Skandal könnte sich jetzt die Kirche nicht leisten, wenn sie da jetzt jemanden rausschmeißen. Das ist, soweit wir das überblicken können, hat es jetzt keinen Fall bisher gegeben, wo jemand jetzt wirklich gekündigt wurde, weil er sich bei uns beteiligt hat oder so. Dann ist tatsächlich schon, muss man sagen, der überwiegende Teil wirklich positive Reaktionen. Und dann gibt es natürlich, damit haben wir aber auch gerechnet, irgendwelche persönlichen Angriffe, Hassmails, blöde Briefe. Aber das war, also ich habe mit viel mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Dann gibt es manchmal Sachen, die eher so im jetzt vielleicht auch, wo ein bisschen die öffentliche Aufmerksamkeit abebbt, jetzt so kommen an ganz komischen Stellen, wo es auch gar nicht so greifbar ist. Also ich merke das in meiner Arbeit. Jetzt in meinen Arbeitsbezügen passiert gerade beides. Ich werde gerade ganz viel eingeladen in Gemeinden, in Schulklassen, was weiß ich, auf irgendwelche Podiumsdiskussionen. Und das finde ich richtig super, weil das eine ist so die offizielle politische Ebene mit dieser Forderung, zum Beispiel das Arbeitsrecht zu ändern. Aber was uns fast noch wichtiger ist oder mindestens so wichtig ist, wir haben in den ersten beiden Forderungen so Dinge formuliert wie, wir möchten, dass die Kirche ein LGBTQ+ freundlicher Ort wird, also wo Menschen aus diesem queeren Spektrum ohne Angst ganz selbstverständlich Teil dieser Gemeinschaft sein können, wo sie ohne Angst leben und arbeiten und glauben können. Und das ist ja etwas, was alle angeht. Und das ist quasi parallel zu der Entwicklung in der Gesellschaft. Da kann man auch nicht sagen, dass jetzt die Bundeskanzlerin für verantwortlich oder das ist nicht eine Aufgabe des Bischofs. Die haben da eine bestimmte Rolle. Aber das betrifft alle in der Kirche. Und darum ist es total wichtig, dass wir jetzt in solche Begegnungen und Diskussionen kommen und das Thema sozusagen in die Breite tragen. Und das ermöglicht auch gleichzeitig ganz viel. Ich habe zum Beispiel mehrere Briefe, Mails, Anrufe bekommen von Menschen, die zum Beispiel so reagieren, ich würde sie gerne mal sprechen. Ich habe jetzt gar nicht das Thema, dass ich selber schwul bin, aber ich bin seit so und so vielen Jahren depressiv. Oder ich lebe mit einem Mann zusammen, der depressiv ist. Oder ich habe eine Krebserkrankung oder. Also auch Dinge, wo Menschen aufgrund irgendeines Gesundheitszustandes oder irgendeines Seins Ausgrenzung erleben oder das Gefühl haben, ich gehöre nicht so richtig dazu. Wo ich gedacht habe, ach, toll, die dann sagen, sie haben mir Mut gemacht mit ihrer Kampagne. Das hilft mir auch über meine Themen zu sprechen, weil es eben generell nochmal sowas enthüllt. Es gibt manchmal in der Kirche so eine vielleicht unbewusste Norm, wie man sein muss, um akzeptiert zu sein. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was es in anderen gesellschaftlichen Bereichen gibt. Also so diese Frage, wie muss ich sein, um Anerkennung zu bekommen? Mhm. Und wo fängt es an, dass ich mich anpasse einer vermeintlichen Norm und damit Dinge, die eigentlich zu mir gehören, nicht mehr zeige, damit ich keine Ablehnung erfahre? Und jetzt haben wir das in einer sehr krassen Weise mit einer größeren Gruppe, haben etwas sichtbar gemacht, was sonst abgewertet wird. Und das löst bei Menschen sowas wie eine Ermutigung aus, zu sagen, dann kann ich mich mit meinem Thema ja auch zeigen. Mhm. Und das fände ich total schön, weil das nochmal so deutlich macht, wir Menschen haben unterschiedliche Geschichten und unterschiedliche Dinge, wo wir vielleicht uns als anders wahrnehmen. Und dass das nicht ein Makel sein muss, sondern dass das vielleicht auch eine Gabe ist. Ich beschäftige mich sonst im Beruf auch mit so Fragen von kirchlicher Transformation und wie können wir uns als Kirche entwickeln und verändern und mehr mit der Zeit gehen. Und da gibt es einen Satz, dass die nicht in dieses churchy System passen, weil sie vielleicht ein bisschen flippig sind oder nicht dem Bild entsprechen, dass die eigentlich die AgentInnen sind für Transformationen. Also dass die quasi was ins System hineinbringen, was dem System bisher fehlt. Und das ist dieser Impuls, das, was erstmal anders ist, schließen wir gerne aus, wir uns damit eigentlich eine Chance von Wachstum berauben. So. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Teil, den wir jetzt mit der Kampagne beitragen, zu sagen, man kann uns nicht mehr totschweigen, es gibt uns. Und damit müssen wir unser Bild von dem, wie katholisch geht, auch vielleicht nochmal hinterfragen.
Und dann im nächsten Schritt dahin zu kommen, dass jede Form des Andersseins, ob das jetzt was mit meiner sexuellen Orientierung zu tun hat, ob das was mit meiner psychischen Verfassung zu tun hat oder mit anderen Formen des Andersseins, dass wir das alles wahrnehmen als einen Impuls zu sagen, davon können wir lernen, weil das ist eine andere Perspektive. Und diese Perspektive macht uns als Gemeinschaft bunter, bringt uns weiter und gibt uns die Chance, auf ein anderes Level zu kommen.
Genau, also ich glaube, es ist ein Potenzial, um zu wachsen als einzelner Mensch, aber auch als Gemeinschaft. Mhm. So, und ich glaube, das ist eine Schlüsselfrage für unsere auch gesellschaftliche Entwicklung. Also gucken wir auf Europa, ne? Also wie können wir eine Gemeinschaft oder eine Gesellschaft sein, in der Unterschiedlichkeit ein Mehrwert ist?
Wie können wir diese Angst überwinden, dass wenn wir irgendwas vielleicht nicht kennen und verstehen, dass wir nicht sofort in die Stressverhalten gehen, das abzulehnen oder wegzulaufen.
Ja, und das ist eine Frage von, mit welcher Haltung gucke ich so auf die Welt, ne? Und ich habe mal einen Satz gelesen von einem Ethnologen, wo ich gedacht habe, das ist, glaube ich, schon 100 Jahre alt, aber den fand ich irgendwie total cool, auch für dieses Thema. Das war so sinngemäß, schrieb er, wenn er als Ethnologe eine fremde Kultur kennenlernt, dann gibt es natürlich ganz viele Momente von Befremdung und Irritation. So, und dann sagt er immer da, wo in mir sowas aufsteigt, das finde ich aber irgendwie merkwürdig, frage ich mich, was ich davon für mich lernen kann. Mhm. So. Und das finde ich so eine Spur jetzt anhand von unserem Thema, wo man ja vielleicht auch mal weiterdenken kann. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Dieses Unwohlsein in sich eher als Impuls zu nehmen, sich zu fragen, okay, was kann ich davon lernen? Warum ist das vielleicht für mich neu? Mhm. Aber ich lasse mich jetzt einfach mal neugierig darauf ein und gucke mir das an.
Ja.
Was ist dir noch wichtig? Du hast vorhin auch von 7 Forderungen gesprochen, die ihr stellt. Über eine haben wir schon gesprochen. Die arbeitsrechtliche Veränderung. Was wäre dir noch wichtig zu sagen und nochmal zu betonen?
Ja, ein Thema ist mir und uns in der Kampagne total wichtig, weil wir so merken jetzt auch in der öffentlichen Diskussion über unsere Kampagne und wie Medien dann darüber berichten, dass ganz oft davon die Rede ist, es geht um homosexuelle Menschen. Und das ist ja nur ein Teil dieses ganzen queeren Spektrums. Und wir merken jetzt so in Gesprächen, wenn wir das manchmal auch dann benennen oder zurückfragen, dass das gar nicht von den Personen dann bewusst so gemacht wird, sondern dass es da ein großes Unwissen und eine Unkenntnis gibt, dass es nochmal eine Unterscheidung ist. Das eine ist die sexuelle Orientierung, also zu welchem Geschlecht oder zu welchen Geschlechtern fühle ich ein sexuelles Begehren, also schwul, lesbisch, bi und so weiter. Und das, was wir gerade, wenn es irgendwie geht, versuchen auch immer mitzubetonen, ist, in unserer Gruppe gibt es ja auch eine ganze Reihe von Transmenschen und nicht-binären Menschen. Und da sind wir nicht bei der Frage jetzt in erster Linie von sexueller Orientierung oder wen begehren diese Menschen, sondern da geht es um die Frage von geschlechtlicher Identität. Mhm. Also sexuelles Begehren und geschlechtliche Identität sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und da merken wir, da gibt es eine große, große Unkenntnis, auch eine große Sprachlosigkeit, zumindest in der Kirche. Ich glaube aber, dass das auch was Gesellschaftliches ist und wir erleben ja auch im Moment aus bestimmten Kreisen sehr viel Abwertung von Trans-Menschen. Und da ist unser Bestreben, gerade jetzt im innerkirchlichen Diskurs, dieses Thema auf die Agenda zu heben oder immer mit zu benennen, weil es in der Kirche immer noch so ist, dass es da wirklich von der offiziellen Lehre her nur Mann und Frau und sonst gar nichts gibt. Mhm. Und wir haben aber in unserer Gruppe Menschen, die sagen, ich bin nicht Mann und ich bin nicht Frau oder ich bin trans und ich bin nicht binär. Von daher, jetzt spreche ich als schwuler Mann darüber, das ist auch schon wieder eigentlich blöd. Ne? Also die Menschen können ja für sich selber sprechen. Aber wir gucken bis dahin, wenn wir zum Beispiel jetzt so gefragt werden, wer kann aus eurer Gruppe mal ein Interview für das und das geben oder könnt ihr uns jemanden für die und die Podiumsdiskussion schicken? Und dann kommt oft so, ich glaube, weil die Leute es nicht besser wissen oder die meinen es nicht böse, ja, ein schwuler Priester wäre gut, weil das so irgendwie dem Maximalklischee entspricht. Und dann sagen wir immer, ja, wir können aber auch Person XY bieten, die ist trans oder die Person, die ist nicht binär oder wir haben eine lesbische Frau, die ist so und so. Und das ist dann manchmal so, ah ja, aha. So, wo ich so merke, okay, da ist noch ein bisschen Luft
viel
nach oben.
Viel zu tun, ja, ja, verstehe. Ich wünsche dir und euch ganz viel Kraft, dass ihr das alles weiterhin so toll anstoßen könnt und dass ihr nicht die Geduld verliert und diesen Weitblick habt. Und ich wünsche mir auch, dass wir in diesen Veränderungsprozess reinkommen. Weil, so wie du das anfangs gesagt hast, ich glaube, dieser Wunsch nach Zugehörigkeit und auch das Potenzial, was ein gemeinsamer Glauben ja bietet, ne? Du hast es als das Gefühl von Zuhause beschrieben und irgendwie echt sein können. Das ist sowas Schönes. Mhm. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass uns das gelingt, dass wir da hinkommen.
Dann haben wir schon mal den gleichen Wunsch.
Und ich wünsche euch, wie gesagt, ganz viel Kraft und ganz viel Erfolg für diesen Weg.
Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Schön, dass du hier warst.
Danke.
Ich schwanke zwischen Schock und Hoffnung. Wie kann es sein, dass das unsere Realität ist? Und ich wünsche mir so sehr, dass die katholische Kirche diese Chance annimmt. Denn Menschen wie Jens nehmen viel in Kauf. Weil der Glaube zu Gott sie an etwas Größerem festhalten lässt. Sie stellen den eigenen Schmerz zurück, um Freiheit, Frieden und Würde in die Welt zu tragen. Danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, hier exklusiv bei Podimo. Dann werde ich mit Maria Anna Schwarzberg sprechen. Maria nimmt mehr wahr als viele andere Menschen. Geräusche, Gerüche, jegliche Art von Reizen saugt sie auf. Denn sie ist hochsensibel. Der Weg, dies zu erkennen, war steinig. Das schnelle Leben mit Studium, Nebenjob und Freizeitstress in der Stadt lassen sie mit jungen Jahren in einem Burnout enden. Sie schläft nur wenige Stunden, ist völlig erschöpft, ratlos. Warum kann sie nicht normal funktionieren, so wie alle anderen auch? Im Zuge ihrer Psychotherapie stößt sie auf das Thema Hochsensibilität und fühlt sich erschreckend gut verstanden. Heute ist die bald Zweifachmama, erfolgreiche Autorin, bloggt im Thema über Hochsensibilität und hat ihren eigenen Podcast. Wie fühlt es sich an, hochsensibel zu sein? Und was sind ihre Strategien, die schnelle Welt da draußen für sich ein bisschen langsamer zu machen? Das alles und vieles mehr hörst du nächste Woche. Bleib freundlich zu dir. Und auch wenn dir dein Leben weit weg von perfekt erscheint, erlaub dir, glücklich zu sein. Mehr von mir findest du auf Insta und TikTok unter Psychologin_Linda Leinweber. Macht's gut, eure Linda.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 Euro im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur anderthalb, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.